A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bevor es heute losgeht, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, diesen Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. SupporterInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank also an die UnterstützerInnen Anne und Silvia. Und los geht's mit der Folge. Um Simon Gosejohann kamen die meisten von uns in den frühen 2000ern kaum vorbei. Er hat erst mit Comedy Street und dann bei Elton vs. Simon jahrelang Massen unterhalten. Er ist quasi Kult. Was er danach eigentlich gemacht hat, erzählt er mir in diesem Gespräch. Mittlerweile ist Simon Vater und in seinem Podcast How to Dad unterhält er sich mit Kindern darüber, wie man ein cooler Vater sein kann. Noch ist er nämlich seinem eigenen Sohn nicht peinlich. Aber trotzdem hat das Vaterwerden seinen Humor irgendwie verändert. Und ihn als Menschen natürlich sowieso. Wir haben über seine Vorbilder gesprochen und ob Comedy Street gut gealtert ist. Auf unserer Aufzugsfahrt haben wir eine Reise von seiner Kindheit auf einem Bauernhof in Niehorst bis in seine Wahlheimat Berlin gemacht. Dabei habe ich Simon als tiefgründigeren Menschen kennengelernt, als ich es ehrlich gesagt erwartet hätte. Warum er Grübeln als Stärke empfindet, welche Existenzängste er während der Corona-Pandemie hatte und ob er auch einen Fahrradhelm dann trägt, wenn sein Sohn nicht hinsieht. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Aufzug dir auf für Simon Gosejohann. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, es ist Simon Gosejohann.
Ja, hi, Tag.
Hallo Simon.
Ja, hi, Raul.
Was machst du denn hier?
Ich fahre in die 7.
In die 7?
Ja.
Okay.
Genau.
Ja, also wir sind gerade in der minus 365. Damit wir, wenn der, ja, die 7 dauert noch.
Ja, ich bin Freiberufler und ich gebe immer dann so Business-Termine vor. Mhm. Ich mache da einen Business-Termin, Raul.
Und hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Ja, ein awkward Moment in einem Fahrstuhl habe ich eigentlich regelmäßig.
Jedes Mal?
Ja, ab und zu. Also manchmal ist es auch okay. Aber man steht schon manchmal mit Leuten im Fahrstuhl, wo man denkt so, der Vibe hier, nee, irgendwie nicht. Ich guck mal geradeaus. Genau.
Aber guckst du die Leute dann an oder guckst du an ihnen vorbei?
Diese Frage stelle ich mir dann auch immer. Gucke ich die jetzt an oder gucke ich dran vorbei? Ja, das ist eine Frage, auf die habe ich keine klare Antwort.
Was ich halt bei Aufzügen immer so faszinierend finde, es gibt diesen einen Konsens, dass es okay ist, sich zu nahe zu kommen, solange man im Aufzug ist, aber man darf sich bloß nicht berühren.
Richtig, ja, genau.
Und das ist ja, ich meine, in der freien Wildbahn würde man so eine Nähe nicht ertragen.
Ja.
Und ich finde es so interessant, dass es bestimmte Orte gibt, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich meine, das ist in der U-Bahn oder in einem Bus ähnlich. Und dann habe ich jetzt auch neulich einen Artikel gelesen, ich habe ihn leider nicht zu Ende gelesen, wie immer. Warum fühlen wir uns in Cafés wohl, obwohl alle anderen um uns herum Fremde sind?
Ja.
Wenn wir uns normalerweise mit Leuten umgeben, die wir kennen oder mögen. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen, ich fand die Überschrift nur interessant. Und dann bin ich halt abgelenkt worden und habe mich mit einem anderen Thema beschäftigt.
Und das passiert ja auch öfter mal. Das kenne ich nur zu gut. Ja, ich weiß, es ist natürlich auch ein gemeinsames Pausemachen im Café.
Aber mit Fremden?
Ja, hast schon recht. Ja. Manchmal ist cool mit Fremden, manchmal ist nicht cool, ne?
Wie findest du das Phänomen Elevator Boys?
Ich frage mich, wie lange das dauert. Aber prinzipiell finde ich das eigentlich ganz süß.
Kennst du die?
Ja, die kenne ich. Also, jetzt bin ich ja ein Mensch der Medien. Persönlich kenne ich die nicht, ne? Ich kriege das dann manchmal mit. Doch, deren Vermarktung kriege ich hier manchmal über eine Kollegin mit. Das ist so ein bisschen, sind so sexy Männer auch irgendwie. Sexy Teenie-Schwärme, ne? Und dann, huhu, ja.
Die erste Boyband ohne Musik, oder?
Ja, genau. Was tun sich da für Fantasien in den Köpfen der Frauen auf, wenn die das so mögen, dass da so eine Horde von Männern...
Könnte es ja auch in weiblich geben, Die Elevator Women oder Girls.
Was tun sich da für Fantasien auf in Männern, wenn so eine Horde von Frauen...
Man weiß es nicht.
Weiß man nicht, nee. Dich habe ich mal gesehen in der Ankerklause.
Ach was?
Ja, ja. Ich
du
hab
wohnst
irgendwo,
in Berlin?
Ich wohne in Berlin, ja, genau. Und ich habe das irgendwo aufgeschnappt, dich in einer Talkshow, und dann habe ich dich da gesehen. So der Standard. Kennst du den? Kennt der dich? Nee, kennt dich nicht. Kennst du ihn? Aber wir saßen so, dass man sich nicht grüßen muss.
Ach so.
Wir saßen wie Fremde im Café.
Genau, aber wir mussten uns nicht grüßen. Dem Aufzug, da grüßt man sich ja.
Schon, oder?
Oder? Ist höflich.
Ja, ich mache das schon. Ja, mache ich schon. Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Hotel man ist, ne? Es gibt ein Hotel in Köln, da weißt du, mit dem bist du immer, mit der, in du im Aufzug bist, kannst du jetzt direkt an die Theke gehen und dann fließen Kölsch. Das ist so.
Ich habe das Gefühl, wir reden vom gleichen Hotel.
Ja, ich glaube auch, wenn du mal bei Bettina Böttinger warst, warst du ja in dem Hotel.
Oder? Und dieses Hotel ist doch, wir können es beim Namen nennen, oder? Es ist das Savoy in Köln.
Ja, natürlich.
Am Kölner Hauptbahnhof.
Ja, ich bin ein großer Fan.
Ich finde dieses Hotel, das ist... Ich bin verstört jedes Mal, wenn ich reingehe
und
wieder rausgehe.
Ja.
Man denkt, da passiert was anderes, aber es ist ein ganz normales Hotel.
Ja, es sieht aus wie ein Puff. Wir können es jetzt mal einmal beim Namen nennen. Es sieht aus wie ein Puff, ja. Okay, also das ist jetzt stumpf abgekürzt von einem mittelalten weißen Mann. Aber ich glaube, Raul, anders kann man es jetzt gerade nicht beschreiben. Ne?
Überall sind so Fließwänden, die Wände sind so mit Fließ beklebt. Sehr dunkel und düster mit komischen, ich sag ja immer, LED muss man können. Ne? Also diese lichtfarbenden, lichtändernden Regenbogen-LED-Streifen. Das sieht ja auch nicht, also es sieht meistens scheiße aus. Und
ja, ich sag mal, es gibt unterschiedliche Zimmer. Ich drück's vielleicht mal diplomatischer aus.
Aber hast also du ein Zimmer oder hast du eine Suite?
Ja, du, ey, ich bin ja...
Das letzte Mal hatte ich eine Suite.
Es hängt von meinem Marktwert ab. Der ist nicht immer oben. Ich bin auch nicht immer im Savoy.
Nee, natürlich nicht. Aber das letzte
aber
Mal,
als Suite,
ich
da
hatte ich eine Suite, zwei Zimmern, die du ja alleine gar nicht bewohnen kannst.
Nee, vor allen Dingen nicht in der Kürze der Zeit, die einem bleibt, ne?
Das ist völlig absurd. Dieses Hotel ist mir ein großes, großes Rätsel. Aber das Essen ist ganz lecker.
Ja, also ich sag mal so, letztes Mal war ich auch für eine Woche in Köln und ich bin ja eigentlich zum Drittel Kölner. Ich war für eine Woche da und war nicht im Savoy. Fand ich auch ganz geil, weil dann morgens trifft man dann schon immer Kollegen am Buffet. Das ist halt das Fernsehhotel, um es mal nochmal so ausdrücklich gesagt zu haben.
Und seit neuestem YouTuber. Ich habe zuletzt ganz viele YouTuber da gesehen.
Hast du die alle auf dem Schirm?
Nee, aber man sieht es denen ja an. Oft sagen sie es einem auch ungefragt.
Ja, okay. Und wie siehst du denen das an?
Also
ja, gut, Social,
ja, genau.
Social Media. Ja.
Du wolltest gerade was sagen zum Thema Ankerklause.
I love Ankerklause. Die habe ich, als ich noch in Gütersloh gelebt habe, war ich schon in der Ankerklause. Als ich in Köln gelebt habe, war ich in der Ankerklause. Und ich bin jetzt, wo ich in Berlin so wohne, Wahlberliner, was auch immer man sagt, bin ich immer noch gerne da. Ich liebe den Laden irgendwie. Der ist so schön gelegen. Und hast du auch mal von Blixer Bargeld oder was? Der hat doch das Paul-Linke-Ufer besungen, ne? Oder Maybach-Ufer oder
ja,
was war's?
Ja, oder auch, gibt's einige. Per Cantat, der hat es auch mal besungen.
Ja?
Ja.
Ah.
Gibt einige.
Für mich ein Sehnsuchtsort, muss ich sagen.
Ja.
Finde ich schon schön da.
Sitzt du dann eher an der Straßenseite oder an der Wasserseite?
Ich sitze an der Wasserseite und dann sind da auch mal Schwäne, kann das sein? Doch,
ja.
Ne? Ja, schon mal, ne? Und dann denke ich immer so, hier ist es fast so schön wie in Straßburg.
Aber wenn du mit Kindern da lang gehst, Schwäne sind richtig aggressive Tiere.
Kann ich nicht ab. Schwäne sind komisch.
Ja, vor allem Kinder denken immer, oh, wie süß. Und dann kommen die und zack.
Mache ich einen Riesenbogen. Hund hat auch Angst vor Schwänen. Nein, nein, das wollen wir, machen wir einen Bogen drum. Ja, auf jeden Fall. Ja, na klar.
Leider ist es so, dass ich aus der Ankerklause selten nüchtern wieder rauskomme.
Ja.
Ich kann mich immer noch an die ersten zwei Stunden erinnern.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber auch, das verleitet einen auch dazu. Es ist so ein Ort, so hier darf man.
Ne?
Da gilt noch sowas wie kein Bier vor vier. Oh, ist ja schon halb fünf.
Genau.
Pass mal auf. Da darf man irgendwie, ne? Da lässt man ausklingen. Und da ist auch, die Ankerklause hat auch irgendwie nicht sowas, hat auch nicht sowas wie Moral, ne?
Mhm.
Hat doch irgendwie im tiefsten Inneren so eine Punkrock-DNA gefühlt, oder? Es ist sowas Ur-Berlinerisches und da.
Total.
Dit ist egal. Dit, nee, wie sagt man? Ditte kann ich noch nicht. Ich bin noch beim Kölner. Kölschen. Das ist egal, das ist. Also, als vor 10 Jahren war doch die große Draußenzeit.
Mhm.
Köln war das der Platz beim Hallmackenreuther. Rappelvoll. München, Gärtnerplatz. Hamburg, hatte auch so eine Ecke. Und da waren doch plötzlich abends 1000, die da rumgestanden haben und ein Bierchen im Stehen getrunken haben, ne?
Genau, und die Leute sind damals extra deswegen da hingezogen und jetzt wohnen sie da und jetzt ist ihnen zu laut.
Ja, genau. Richtig. Aber die Zeit habe ich sehr genossen, denn ich habe da auch rumgestanden und fand das toll und dachte, geil.
Solange man da nicht wohnt.
Solange man hier nicht wohnt, bin ich doch lieber hier draußen mit einem Bier vom Kiosk als in einer muffigen Bar.
Das stimmt.
Klimaveränderung.
Also die große Draußenzeit hast du gesagt, dann kam Corona.
Ja.
Das ist jetzt auch schon 3 Jahre lang.
Ja.
Wie hast du die Zeit verbracht?
Für mich war es nicht ganz so schlimm. Mein Sohn ist 2019 geboren worden. Ja, wir wollten den dann auch irgendwie nach einem Jahr in die Kita bringen. Da war er, kam dann nochmal für 3 Monate zurück wegen Corona. Hat im Prinzip bei uns so die Elternzeit so ein bisschen verlängert.
Mhm.
Und in der Zeit ist man ja sehr behütend als Elternpaar und wenig draußen. Und dazu kommt auch, ja, wir haben einen Hund. Als es dann so ganz streng wurde, durften wir auch immer noch Gassi gehen oder so, keine Ahnung, oder mal irgendwie rausgehen. Fand das auch so ein bisschen relativ jetzt mit den Einschränkungen. Also auch da finde ich manchmal, ja, es gab natürlich diese Maßnahmen und es gab auch diese Vorschriften. Die waren auch nicht alle richtig, natürlich. Das ist ja eben so die Sache, ne? Wenn keiner eine klare Antwort hat, dann macht man auch mal Fehler. Ja?
Mhm.
Und damit tun sich manchmal manche Leute schwer, weil irgendwie scheinbar ist in manchen Leuten die Denkweise, die Obrigkeit muss es wissen. Sie muss es wissen. Ja, in einem totalitären System oder in einem autokratischen, ja, da wissen die es vermeintlich. Ist aber auch Unsinn. Ich habe das alles nicht so ernst genommen mit den Regeln und ich habe die als Richtwert für mich benutzt, um mich selbst zu schützen. Hab selber gehört, was gibt's für Informationen. Und du, wenn mal einer jetzt dabei war, aber in den härtesten Lockdown-Zeiten auch irgendwie nur 2 Haushalte zugelassen waren und da war noch ein 3. Haushalt dabei, da habe ich mir gedacht, da weiß ich jetzt gerade, dass das nicht schlimm ist, ja,
mhm.
Und es interessiert auch gerade keine Sau, ja,
mhm.
Und so.
Aber hast du anderen deine Meinung aufgedrückt oder hast du respektiert, wenn andere gesagt haben, ich passe lieber auf oder mir ist es egal?
Also selbstverständlich habe ich das respektiert, ja. Und da waren ja auch extrem zurückhaltende, extrem vorsichtige Meinungen da. Das ist ja voll okay. Und ich war für manche ja auch irgendwie schon Moralapostel. Kumpel meinte, ich komme mal gerade vorbei. Wo ich auch so sagte, jetzt so mal eben vorbeikommen, gerade in der Hochphase, warte mal, gerade schwierig, mal kurz überlegen, lass draußen treffen.
Mhm.
Es ist einfach, ich meine, wie soll dann eine Regierung für die 80 Millionen Einzelfälle die perfekte Regelung aussprechen? Also, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen als eher als Orientierung wahrgenommen. Ja, ich meine, ich verstehe das manchmal nicht, dass dann Leute so das als Diktatur missinterpretieren. Ne? Ich mein, wenn ich will, gehe ich gleich runter, ich gehe 6-mal über eine rote Ampel, wenn ich das will.
Ja.
Ich werde nicht erwischt, so, nicht? Wenn ich totgefahren werde, ist aber doof.
Hm.
Meine Doofheit tatsächlich.
Aber hat diese Corona-Zeit mit dir und deiner Familie, sagen wir mal, irgendwas gemacht? Also bist du nachdenklicher geworden? Hattest dich emotional gepackt? Hattet ihr Probleme vielleicht auch mit der Arbeit? Oder war das einfach nur mehr Family Time?
Ja, die Nachwirkungen ziehen so ein bisschen was nach sich. Also, dass ich auf jeden Fall ein bisschen was tun muss. Weil, ja, genau. Also, genau. Es ist eine Produktion abgesagt worden, wo ich dachte, die passt mir jetzt aber gut in Kram,
mhm.
Wo man einfach ein Loch im Portemonnaie hat, wo man ein bisschen gucken muss. Ja, das schon. Aber im Vergleich zu anderen Leuten alles auf. Also nee, ich bin da sehr glimpflich durchgekommen. Also das muss ich schon sagen. Und das Gute ist auch meine Eltern. Ich komme ja vom Bauernhof und meine Eltern sind ein bisschen betagter. Die mussten sich natürlich dann nochmal mit einem größeren Nachdruck isolieren. Haben das auch gemacht und natürlich gut gekonnt, ne? Wenn man einen Hof hat, über den man spazieren kann, ist selbst der schlimmste Lockdown halb so wild, ne? Aber manche Leute haben eine 45 Quadratmeter Wohnung, wohnen da zu dritt und dürfen nicht raus und dann ist da eine ganz andere Problematik, ja, derer ich mir auch bewusst bin.
Im Podcast 1 Live, der Raum, wo du selber 1 Stunde monologisieren musstest.
Da habe ich, glaube ich, viel Müll erzählt, Raoul. Kann das sein? Viel ADHS-Müll.
Weiß nicht, also ich fand auf jeden Fall beeindruckend, wie du nach 1/2 Stunde den Bogen gespannt hast, quasi und wieder zurück zum Anfang kamst. Und da hast du in einem Satz irgendwie kurz gesagt, dass man ja auch als Selbstständiger selbstständig tätiger Mensch, der du bist, du bist nirgends angestellt, du bist beruflich, bist du davon abhängig, dass du Aufträge bekommst, dass man da natürlich dann auch sich manchmal Sorgen macht. Was ist in der Zukunft? Kann ich mir davon überhaupt meine Alterssicherung bauen und so weiter im Vergleich zu jemandem, der festangestellt ist? War das in der Corona-Pandemie quasi etwas, was dich mehr beschäftigt hat?
Ja, ich habe oft Glück, muss ich sagen. Ich hatte auch in der Corona-Pandemie das Glück. Ich sage immer, Ruth Moschner hat mich da durchgefüttert. Die hat mich ein paar Mal zum Quiz-Buchstaben-Battle eingeladen. Und dann war das auch alles halb so wild. Ja, also Sat.1, ProSieben Sat.1 kann ich natürlich jetzt auch so sagen. Weil alles andere war so ein bisschen mau. Und die Sendung, ich glaube, es ging einigen Prominenten so, dass man dann so mit dem Nötigsten da durchkam. Existenzängste habe ich massive, ich gebe es zu. Allerdings haben mich die auch schon dazu angetrieben, dass ich mich sehr stark abgesichert habe, weil das hatte ich irgendwie immer. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ist da. Und ich habe aber auf jeden Fall ein Polster, mit dem ich dann auch, was das angeht, eigentlich ruhig schlafen kann. Dann hinten raus unbedingt. Ja, habe ich viel drüber nachgedacht, was kann man ändern, und habe auch viel geändert. Ich bin dann irgendwann, also im letzten Jahr, bei Social Media aktiver geworden, als halt im ersten Jahr 2022, als man dachte, jetzt ist Corona, jetzt haut ab, jetzt können wir wieder so zum normalen Betrieb übergehen, wo mir dann halt so ein paar Sachen um die Ohren geflogen sind, gar nichts mehr ging. Klar, nee, völlig richtig. Also was du gesagt hast, ja, dann schlaflose Nächte, genau, was geht. Muss ich an meine Altersvorsorge rangehen jetzt mal, um die alltäglichen Dinge des Lebens, Berlin ist teuer, finanzieren zu können, genau. Und dann habe ich aber irgendwie so einen Turn gemacht, dass ich aktiver geworden bin über Social Media und das auch irgendwie der richtige Zeitpunkt war und plötzlich irgendwie ein guter Vibe wieder da war und sich dann doch ein paar Sachen glücklicherweise entstanden sind, dass ich jetzt umso positiver in die Zukunft gucke.
Hey, ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit dir beschäftigt habe, natürlich kenne ich dich aus zahlreichen Comedy-Formaten, Comedy Street, Simon vs. Elton, Elton vs. Simon.
Ja? Was ist denn dein Geburtsjahr nochmal?
1980.
Okay, ja. Da ist man nicht so ganz um mich drum rumgekommen. Ne? sorry nochmal.
Kein Problem, aber also da hat man immer das Gefühl gehabt, bei dir ist alles witzig und komisch und du hast keine Hemmung. Aber auf der anderen Seite, jetzt, wenn man dich dann hört im Podcast, wo du ein bisschen länger auch Redezeit hast, was jetzt nicht jeder mal ein Witz sein muss, dann merkt man schon, dass du auch ein Grübler sein kannst.
Mhm, ja, genau.
Schlummert beides in dir oder gibt es eine dominantere Seite?
Ja, ich bin, jetzt muss man gucken. Also Grübeln ist ja etwas, wo man dann in der Psychologie sagt, zu viel Grübeln geht ins Depressive. Mhm. Kann das sein? Wie würdest du das Wort Grübeln bewerten?
Also du hast selber mal gesagt, dass du dich nicht in einer Depression siehst.
Genau. Da würde ich dann so ein bisschen so diese Linie ziehen. Aber das, also ab und zu grübel ich natürlich, also um Gottes Willen, ja.
Ja.
Und manchmal ist man auch tatsächlich über Wochen, Monate so, was mache ich jetzt? Bin dann doch sehr nachdenklich. Und der Fetzen, den man dann auf Social Media vielleicht sieht, der dann auch eine entsprechende Reichweite hat, das ist natürlich dann so meine Bühne, ne? Und alles hinter der Bühne ist ein Denken darüber, wie könnte man denn jetzt mal was machen, was lustig ist, nicht? Plus viele andere Gedanken. Ich sehe da eigentlich eine Stärke drin. Also ich kann das auch gar nicht anders, als Dinge von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Das mache ich im Vorfeld. Und ich hatte dann auch schon manchmal schwierige Situationen, die in mein Leben krachten. Aber das war dann halb so wild, weil ich hatte das vorher schon alles einberechnet, weil ich alles durchdacht hatte.
Jo. In der letzten Folge war bei mir Ariana Barbori zu Gast, in der vorletzten Folge. Und sie ist ja auch eine Frau, die gerne auf Bühnen steht und auch viele Podcasts macht und auch Comedy macht. Und sie sagte, dass sie die Beobachtung gemacht hat, dass jeder, der auf der Bühne steht, irgendetwas sucht. Mhm. Bestätigung, Geltung, Anerkennung, Liebe. Mhm. Würdest du das bei dir auch sagen?
Ja, aber da bin ich dann, glaube ich, doch die Flachzange, für die du mich in deinen jungen Jahren gehalten hast. Das ist, also ich mag die Unterhaltung einfach. Das ist auch, Unterhaltung als Selbstzweck finde ich auch okay. Ich freue mich, wenn das Ganze reinhaut und lustig ist. Und ich hätte auch gern Kino gemacht in meinem Leben, hat nicht sein sollen. Aber hätte ich, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Aber so Fernseh, Entertainment, Online, sein, das finde ich super. Und wenn es dann ein bisschen knallt und lustig ist, dann bin ich happy.
Du bist, das fand ich ganz interessant, du machst Comedy, du hast mit deinem Bruder eine Filmproduktion.
Ja, nur eine erdachte, Raoul,
eine erdachte.
Ja, wir sind Brüder, so, und haben früher auch Filme gemacht, aber nicht im Rahmen, also das ist eigentlich das, was uns gefehlt hat, ein Produzent, der uns groß macht. Das ist genau das, was gefehlt hat, weil wir sind beide kreativ eigentlich. Und eigentlich müssten wir mal wieder einen Film machen. Aber wie?
Und ihr habt zusammen einen Podcast.
Wir haben auch einen Podcast zusammen, genau.
Und der heißt so wie der Ort, in dem ihr aufgewachsen seid.
Richtig, Piratensender Niehorst.
Wie kommt es, dass du von Niehorst nach Berlin zogst?
Gute Frage, ja. Also Niehorst ist auf dem Land, aber schon in Gütersloh. Zur Information, Gütersloh, das ist schon eine Stadt. Muss man schon mal so sagen. Wir haben starke Arbeitgeber und wir haben Anschluss an die Welt. Ja, nebenan ist Bielefeld, das ist eine Großstadt. Hannover kann man erreichen und Hamburg ist auch nicht allzu weit und so. Aber nicht an die mediale. An die mediale Welt hatten wir irgendwie in den 90ern keinen Anschluss. Und wir haben dann selber immer so Sachen gedreht, irre Filme. Das war der Zeitgeist. Vielleicht hast du davon ja auch so ein bisschen was aufgeschnappt. Peter Jackson würde ich mal so sagen, ne? Brain Dead, Bad Taste, Splatter, Trash, Trauma. So, und in dem Stile haben wir auch irgendwie Filme gedreht. Zwei Langfilme. Und über diesen Filmwahnsinn, also ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in Bielefeld-Sennestadt, habe Knöpfe verkauft. Über diesen Filmwahnsinn habe ich dann damals eine Praktikumsstelle bei Viva ergattert. Mhm. Und war glücklich. Eigentlich kommt noch die WG Europa dazu. Da gab es 6 Europäer, die in einer WG for free gelebt haben in Köln-Ehrenfeld 1999 bis 2000. Und so ist eine Doku-Soap entstanden. WG Europa, ein Franzose, Italiener, Spanierin, Irin und Pole, ein Pole und ich. Genau, der Pschimek. Und wir haben da zusammen gelebt. Und in der Zeit habe ich mich dann bei Viva beworben. Habe jeden Tag 2 bis 3 Mal angerufen auf einer Festnetznummer. Bin dann irgendwie dann doch nach 3 Monaten Telefon bei Viva gelandet als Praktikant und war natürlich happy und konnte mich auch einbringen. Hab auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auf dicke Hose gemacht. Peinlich, aber ich glaube schon, also wenn ich manchmal so das so reflektiere, ich war so komplett in meinem Element, aber naja, also irgendwie habe ich da, sag ich mal, vom Praktikanten auch eine steile Karriere hingelegt, wenn man so will. Ja, ich bin dann irgendwie vor der Kamera gelandet, aber Moderation ist ein bisschen schwierig, weil ich kann mir nicht so viele Sachen merken und alles, aber hat dann so geklappt, so im Film-Nerd-Bereich.
Für Viva hat's gereicht.
Für Viva 2 sogar, ja, Viva 2. So ein Film-Nerd-Magazin. Es war ja auch die Ecke, aus der ich kam, ja, so ein bisschen nerdy, Genre. Viele Filme geguckt in der Zeit, was ich heute irgendwie nicht mehr so richtig hinkriege. Und da bin ich dann 2002, 2001 angerufen worden, ob ich nicht Comedy Street machen möchte. Und habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Comedy Street, das deutsche Trigger Happy TV für die Leute, die sich noch erinnern können. Das lief synchronisiert auf ProSieben und so war's. Ich war bei ProSieben und hatte dann irgendwie Glück, Fernsehpreis. Dann kam noch Elton vs. Simon dazu. Und dann habe ich da in Köln 10 Jahre lang Fernsehen gemacht. Juhu, wie verrückt.
Verdient man in der Zeit gut Geld oder verdient man einfach das, was man verdient, wenn man einen Tag Aufzeichnung hat?
Ja, bei mir war ja auch noch die Werbebranche, war auch noch hinter mir her. Eigentlich waren alle hinter mir her.
Aber das heißt, du könntest theoretisch ausgesorgt sein können.
Ja, wenn der Sender gesagt hätte, ich bin das neue Ding, dann hätte ich ausgesorgt. Aber das hat der Sender so nicht. Es war immer so, der Simon, ja, Comedy Street, ja, und dann waren die Quoten gut und dann so, komm, machen wir noch eine Staffel. Es war immer so ein Hängen und Würgen, aber ich war natürlich Kult und Zielgruppe hat mich abgefeiert und die Werbebranche hat das schon so gecheckt. Und dann kam Werbung dazu und ich habe nicht alles verjubelt. Nicht? Also meinen Ruhestand habe ich, glaube ich, aus den 10 Jahren. Da habe ich die Weichen gelegt, dass ich mir ab 65 keine großen Sorgen mehr machen muss. So kann man sagen. Bin ja nicht abgestürzt.
Weil du ein nach Sicherheit strebender Mensch bist.
Genau. Ein paar richtige Entscheidungen waren dabei. Leider nicht alle. Es waren nicht alle richtig, aber die Mehrheit waren richtige Entscheidungen. Und so ganz 100% nüchtern und klar aufgestellt bin ich da nicht. Aber so ein paar Bauchentscheidungen waren richtig und ich bin, ja, habe ja so ein bisschen was, was mir Sicherheit gibt, habe ich auf jeden Fall. Und ja, dann ist das irgendwie, ja, das mit dem Fernsehen wurde dann irgendwie, ja, die Sendungen waren dann auch vielleicht ein bisschen durchgemöllert. Elton wollte Elton vs. Simon nicht mehr weitermachen, das war ein bisschen blöd. Wir hatten immerhin eine 4-stündige Live-Show auf ProSieben am Samstagabend von 20.15 Uhr bis 0 Uhr mit einer Wahnsinnsquote. Und er sagte, ja, aber das will ich nicht mehr. Da stand ich natürlich doof da. Da stand ich doof da, Comedy Street wollten sie dann irgendwie auch nicht mehr. Also sie hätten weiterhin als auf uns als Duo gesetzt, ja, das wäre okay gewesen, aber so ist dann das Duo in einer blöden Zeit auseinandergegangen und ein neues Duo war ja auch da, oder nee, da waren Joko und Klaas auch nicht mehr neu, die waren schon auch etabliert und die, muss man ja auch sagen, kamen teilweise mit geilen, innovativen Inhalten bis heute, muss ich sagen, super. Und irgendwie bin ich so ein bisschen so, ja, weiß ich auch nicht. Und ja, dann ein bisschen in, dann habe ich aber, bin ich ja immer noch über alle Jahre immer hier Gast gewesen und da und habe ein gutes Leben gehabt und eine etwas schwierige Beziehung. Das war etwas, ja, ja, das war etwas, hat nicht so ganz hingehauen. Liegt ja immer an zwei Leuten. Und 2016 habe ich mich in die Melanie verliebt und bin nach Berlin gezogen.
Jetzt hast du einen Podcast, der heißt How to Dad. Yes. Du bist quasi, wenn ich das Küken psychologisch analysieren darf, auf der Suche nach einer guten Vaterrolle für dich als Vater. Und dafür befragst du Kinder, wie man ein guter Vater wird. Ist das für dich wirklich so ein Ding oder hast du da, also beschäftigt dich das Vater sein, weil du selber vielleicht Fragen an deinen Vater hast oder hattest? Oder ist das etwas, was du dir einfach überlegt hast, weil das konzeptionell gerade passt?
Ja, das Konzept fand ich schon gut, muss ich sagen. Mhm. Die Idee. Also das, was mich antreibt, ist eigentlich der Talk mit den Kindern. Also, also ich bin einfach neugierig, was die so machen. Mhm. Das habe ich auch schon vorher gemerkt, dass so wieder die Karten neu gemischt werden, was da Neues entsteht. Das finde ich spannend und deswegen macht mir jede Aufnahme Spaß. Neues Kind und was ist da los in dem Leben? Erzähl mal. Und es macht auch, finde ich, total Spaß, so auf Augenhöhe dann mit Kindern zu quatschen und einfach so wie, ne? Also ich meine, ne, du 80er-Jahrgang, ich 76er, wir haben unsere Schubladen auch. Es sind so manchmal Sachen so im Kopf, ne? Oder so manche Sachen, die einen auch nerven und so. Und bei den Kindern ist das alles noch free. Mhm. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass ich auch immer eigentlich oft so peinliche Awkward-Momente hatte in der Glotze oder Cringe. Eigentlich ist ja der Humor auch so ein bisschen Cringe oft gewesen bei Comedy Street und da war dann so die Idee, wie wird man eigentlich ein cooler Papa, ne? Eltern sind immer so ein bisschen peinlich. Ich will jetzt nicht mehr peinlich sein, ich will jetzt cool sein. Mhm. Wie kann ich ein cooler Papa werden? Aber recht schnell checkt man natürlich, es geht darum, irgendwie, ja, was geht es? Will ich ein guter Papa sein? Will ich ein cooler Papa sein? Aber so dieses bisschen so Service-Ding oder wie nennt man es? Das haben wir schon Tipps da so.
Zum Mitnehmen.
Ja, das höre ich schon mal so nach. So, ne? Das ist auch dann ein Teil der Motivation.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf graul.de/aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ralf Kaspers war auch hier in dem Aufzug zu Gast und er hat mehrere Bücher geschrieben, wie man mit Kindern Gespräche beginnt, beziehungsweise auch Fragen stellt, die Kinder auch wirklich interessant finden und nicht sowas wie, erzähl mal, wie warst du in der Schule oder was sind denn deine Hobbys? Das ist so relativ Kinder langweilen solche Fragen oft. Mhm. Und der hat mehrere Bücher geschrieben, 99 einfache Fragen oder 99 seichte Fragen, zusammen mit dem Duden Verlag, glaube ich. Und eine Frage, die mir immer hängen blieb, war, was weißt du, was du nicht beweisen kannst? Also einem Kind diese Frage zu stellen, was weißt du, was du nicht beweisen kannst?
Da gerate ich direkt ins Grübeln.
Oder?
Schwierige Frage.
Und also ich finde das so eine geile Frage. Ich denke da immer noch drüber nach.
Es ist eine Frage für Menschen, für alle Menschen.
Total. Und ich glaube, manchmal habe ich auch für mich zumindest, wenn ich auf Kinder treffe, bin ich so völlig unbeholfen und nehme mir dann genau so eine Frage von Ralf Kaspers zur Hand, um dann einfach nicht dieser awkward alte Typ zu sein, der dann langweilige Kinderfragen stellt, sondern wenn ich das Gefühl habe, das Kind ist neugierig und hat Bock auf ein Gespräch, dann irgendwie so völlig absurd werden und die Kinder dann auch so zu challengen, mal über etwas 2 Minuten nachzudenken.
Das ist natürlich geil, wenn einem das gelingt.
Ist ja ein Gespräch in deinem Kopf hängen geblieben, das du hattest? Du hast ja schon mehrere Kinder interviewt.
Ach, im Grunde sind alle Gespräche im Kopf hängen geblieben. Also ich muss aber dazu sagen, dass es für mich, also ja, manchmal, ja, also wir hatten auch ein paar einsilbige Kinder dabei und das war dann für einen Podcast nicht so richtig machbar, ne? Aber viele kommen und haben auch Bock zu plaudern, nicht? Mhm. Es ist dann doch was anderes, als wenn man so als Verwandter da steht, wo man nicht so, genau. So, ne? Und wo man so, ne? Wo man dann denkt, so, oder bei, auch meine Nichte, ja? Ich komme auch manchmal an meine Nichte, komme ich nicht dran, nicht? Was geht denn so, was geht ab? Und dann kriegt man nur ein Wort, so, hm. Und die bei mir sind, die haben richtig, die wissen, okay, Podcast, ja, haben die auf dem Schirm und dann hauen die raus, nicht? Mhm. Das ist also in dem Sinne eine Luxussituation. Gespräche sind mir viele, viele im Sinn geblieben. Klar, also es ist, mit Bela hat's total Bock gemacht, mit David. Emily hat mich gefordert, wo ich auch im Nachhinein habe ich auch reingehört, dachte, oh, war ich cringe. Bei Emily kamen auch so Themen wie, die war 15 oder 16, 15, so Diversity, Gendern, ihr Papa gendert nicht, sie gendert. Ich glaube, sie hat eigentlich gar kein Problem damit, dass ihr Papa nicht gendert. Was sie nur genervt hat, ist, dass er es kategorisch ablehnt und sich nicht ihre Meinung dazu anhört. Mhm. Und das fand ich so völlig nachvollziehbar, weil gendern, finde ich, Status quo. Ich gender manchmal, wenn es, wie ich finde, Sprache vereinfacht und natürlich auch, wenn es den gebotenen Respekt beinhaltet, den man ja manchmal braucht. Mhm. Aber darüber hinaus ist, wenn ich was erzähle, nicht mein erster Gedanke, wie ich perfekt gendere. Also auch da, das nehme ich gerne an als neue Idee, als Orientierung, als Hilfestellung, um einen erforderlichen Wertewandel unserer Gesellschaft zu verwirklichen in der Sprache. Aber ja, nicht, ist ja für mich jetzt auch nicht diktatorisch. So. Deswegen fand ich Emilys Haltung voll gut. Fand es aber auch interessant, dass der Vater, der in ganz vielen Belangen modern war, da auf stur stellt. Und ihre Meinung war, einfach mal dem Kind zuhören, das weiß schon, was es will. So, und das habe ich dann gepostet und dann, ja, diese ganzen Kommentare dann, die dann irgendwie dann im Gendern irgendwie den Untergang sehen. Was ist los? Wovor hast du Angst? So. Ja, und wenn es dir nicht gefällt, dann gender halt nicht. Es merkt keiner, es fällt keinem auf. Du hast heute schon sehr so ein bisschen so latent gegendert, easy peasy, ganz unaufdringlich, super. Das würde ich auch gerne. So würde ich es auch gerne. Ich habe vielleicht auch heute schon mal nicht gegendert und es ist einfach, das ist nicht schlimm. So.
Kann man üben, dauert seine Zeit.
Dauert seine Zeit, auch für hier so PodcasterInnen wie du, wie ich. Und andere, auch die müssen es so ein bisschen in ihr Blut reinkriegen, so oder wie auch immer. Und das war direkt Kontroverse dann bei Instagram auf eine Art.
Ja, krass.
Wo ich dann auch denke, komm, jetzt schreib doch nicht so eine Kommentare, mein Gott. Das Konzept ist, ich interviewe Kinder. Also, manche Kommentare werden sofort gelöscht. So, das ist dann, das geht einfach nicht. Also Leute, hallo, ich interviewe Kinder.
Ich schließe irgendwann die Kommentarfunktion, wenn ich keinen Bock mehr auf Debatten habe.
Ja, auch richtig. Auch richtig. Ich musste ja beschützen. So. Ja. Die trauen sich in mein Format und ich weiß nicht, inwieweit die das danach verfolgen. Aber natürlich, kritisch darf jeder sein, aber beleidigend natürlich nicht. Nicht? Das ist ja Bullshit. Und aber auch David, so, der war natürlich auch ein interessanter Typ, der war der Sohn eines Spielentwickler-Professors. Ja? Mhm. Also wir sind aktuell bei den ersten Folgen schon sehr bildungsbürgerlich unterwegs. Wir haben in unserem Umfeld geguckt, wer möchte das. Und wir werden jetzt aber diverser und gucken in unterschiedliche Bereiche. Was heißt unterschiedliche Bereiche? Also Kinder aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, da sind wir so ein bisschen dran. Und der David, ja, der hat dann so Sachen über In-App-Käufe halt einfach erzählt. Das ist dann so eine Welt.
Die Lootboxes.
Ja, du bist da auch, glaube ich, gut aufgestellt. Bei mir ist so ein bisschen so bei Tony Hawk 2 auf der PlayStation 2.
Da bist du hingeblieben.
Ja, also da, ja, im Grunde ja, ja. Also Microsoft habe ich auch noch, Xbox oder so, Xbox 360 habe ich auch noch gezockt, so, aber In-App-Käufe, Online-Gaming, das habe ich nicht auf dem Schirm. Und ja. Ist dann schon interessant, wenn er so sagt, ja, das muss man limitieren, 5 Euro mindestens. Und das ist ja auch so was da so auf einen zukommt. Ne? Wie gehen Kinder, wie gehen Eltern damit um? Plötzlich wollen die da irgendeinen Quatsch kaufen. So irgendwie.
Also ich finde dich, je mehr man sich mit dir beschäftigt, nicht, dass ich dich vorher unsympathisch fand, aber desto mehr Tiefe gewinnt das Ganze auch die Figur Simon Gose-Johann.
Und ja, das nehme ich doch als Kompliment auf.
Ja, das war auch genau so gemeint.
Ja, man kann mich ruhig, ich nehme es keinem übel, wenn man mich als Hornochsen einstuft. Das ist ja auch okay. Ich habe ja genug dafür getan.
Ich habe einfach dich davor, wie gesagt, nur aus der Flimmerkiste gekannt. Und jetzt so in diesem Gespräch und wie du dann irgendwie versuchst, dann auch dich mit den aktuellen gesellschaftlichen Debatten, Gendern, ja, nein, In-App-Käufe, ja, nein, auch auseinanderzusetzen, auch über die Sinn- und Unsinnfrage von dessen zu beschäftigen, stelle ich mir dann immer wieder die Frage, okay, aber dein Kind ist zwar noch jung, aber lacht dein Sohn über deine Witze oder bist du ihm schon peinlich?
Ich bin ihm noch nicht peinlich, ich bin noch total Vorbild. Weil ich kann
bist
ja
du so
noch
ein typischer Dad-Joke-Macher?
Nee, typischer nicht. Aber es kann schon mal sein, dass mir schon ein Dad-Joke irgendwie versehentlich passiert. Das kann schon so sein. Ich weiß manchmal nicht so genau. Dad-Joke, das sind schon flache Dinger, meinst du, ne? Ja. Das sind schon so diese ganz flachen. Das mache ich nicht, nee. Und wir fahren zusammen BMX und ich mache dann noch manchmal, oder Skateboard oder so. Skateboard fährt er noch nicht. Basketball spielen wir und naja, jetzt, der ist halt, der wird 4 in ein paar Wochen und
ist noch keine Konkurrenz für dich im Basketball.
Ist noch keine Konkurrenz und wenn ich irgendeinen Trick mache, dann kann der Papa einen Trick. Und
dann ist er der coolste Dad der Welt.
Bin ich der coolste Dad der Welt. Und ja. Mein Humor, ja, er lacht tatsächlich oft über das, was ich mache. Aber ich weiß nicht, warum. Ich kann mir den Kinderhumor nicht so ganz erklären. Und was ich mir auch nicht erklären kann, ist, dass er auch immer Witze macht. Wo das herkommt. Ja, da hat man natürlich den Eindruck, ist das jetzt irgendwie vererbt oder so? Aber er macht auch ständig Witze. Und wobei ich ja jetzt, ja, ich war schon ein bisschen Klassenclown. Aber jetzt aktuell bin ich ja jetzt nicht so der immer einen auf Witz macht. Aber er.
Kann ich in der Familie?
Nee.
Bist du der, bei dem man alles darf, oder bist du der strenge Vater?
Ach, streng, ich dachte immer, ich bin streng, bin aber eigentlich auch nicht. Aber ich bin schon in manchen Sachen konsequent und in manchen Sachen bin ich auch streng, weil was so jetzt den Zuckerkonsum angeht, weil ich immer, mein Vater, mein Bruder, ich habe 2 Brüder, bei Robin weiß ich nicht so genau, aber Thilo und ich, immer zu viel Süßkram. Und sag ich mal, in meinem Alter merkt man dann irgendwann, dass das nicht so gesund ist. Mhm. Und irgendwo fängt es ja an. Und da versuche ich dann irgendwie, also ich merke einfach, wie er da drauf abfährt. Und meine Freundin kann da besser mit umgehen. Die denkt, ja, wenn er das immer zur Verfügung hat, dann wird er schon selber seinen Weg gehen und wird drauf verzichten können. Und ich denke mir, nee, das ist familiär nicht möglich. Das ist, er trinkt einen halben Liter Kakao auf. Und danach ist ihm schlecht. Das ist halt so wie bei mir. Ja, da bin ich dann manchmal. Das sind so kleine Themen, Raoul. Aber ja, da bin ich dann so ein bisschen, bin ich dann manchmal streng auf jeden Fall. Und darüber hinaus bin ich aber auch, was so das Mediale angeht, bin ich auch sehr liberal. Kann auch mal eine Minute Spider-Man sehen, damit er weiß, muss ja auch wissen, worum es geht. Spider-Man, ja. Batman, das ist ja auch irgendwie.
Hat dein Vater dein Humor verändert?
Mein Vater hat auch Humor zwischen den Zeilen. Ich war, glaube ich, ich höre da mehr drauf. Er hat auf jeden Fall einen anderen Humor und ich habe den, glaube ich, über Jahre nicht erkannt, weil ich irgendwie aufs Pointendreschen mich irgendwie konzentriert habe. Aber der ist da. Allerdings ist mein Vater auch die Generation, die im Krieg groß geworden ist.
Aber die Tatsache, dass du Vater bist, hat es deinen Humor verändert?
Ja, doch, mein Humor hat sich schon verändert. Es ist einem schon bewusst, dass man was vorlebt. Wenn man so Sachen hat, die einem nicht an sich gefallen, dann sollte man die sich abgewöhnen. Ja? Mhm. Und jetzt aber auch zusammenhängt so ein bisschen mit dem Wandel, Wertewandel, der ja völlig zu Recht da ist, muss man sich dann doch manchen Dingen, finde ich, bewusster werden. Und manche Formen von Humor machen einem keinen Spaß mehr. So. Und ja, das glaube ich, dass mein Vater ist, spielt dann da so mit rein, glaube ich, auf jeden Fall. Ob es mich stark verändert hat, ich sehe es auch immer noch so ein bisschen als eine berufliche Ebene, damit verdient man sein Geld, ja. Mhm. Muss er durch. Man ist sich seiner Sachen bewusster.
Es gibt, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber als ich Kind war, ich bin jetzt nicht BMX gefahren aufgrund meiner Behinderung, aber wenn ich Kinder auf der Straße sah, dann trugen die alle noch keinen Helm, hatten alle keine Warnwesten an und es gab eigentlich mehr so, ja, dann passiert halt was, Einstellung. Und wenn ich heute bei uns auf dem Hof die Kinder spielen sehe, dann selbst wenn sie auf dem Hof sind, tragen sie eine gelbe Warnweste und einen Helm, wenn sie auf dem Laufrad unterwegs sind. Mhm. Dieses Kinder vielleicht auch zu überbeschützen, ist eine Frage, die ich, weil ich selber noch keine Kinder habe, mir immer wieder stelle. Passiert da gerade was? Sind die Eltern ängstlicher geworden mit ihren Kindern? Oder ist es vielleicht auch einfach sinnvoll? Und früher waren wir alle total rücksichtslos oder unachtsam auf unsere Kinder.
Ja, das ist ein guter Punkt. Frage ich mich auch. Ich bin auch komplett anders aufgewachsen. Klar, auf dem Bauernhof, Fahrradhelm.
Ich meine, es macht ja Sinn, dass es sowas gibt. Ich will ja nicht sagen, dass das doof ist. Aber waren wir früher alle falsch oder ist es jetzt einfach ein Schritt zu viel?
Also im besten Fall ist es ein Fortschritt, eine positive Entwicklung, ein Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und im schlechtesten Fall ist es Quatsch. Also ja, eigentlich immer so, wenn der auf die Klappe fliegt und es ist nichts Ernstes, freue ich mich eigentlich immer. Weil gehört dazu, ne? Lernt
aber
er was
trägt
kennen.
Der Helm und Weste?
Nein, eine Weste trägt er nicht. Und einen Helm trägt er beim Fahrradfahren und ich trage dann auch immer beim Fahrradfahren einen Helm. Und,
aber auch wenn er nicht guckt?
Nee, da trage ich keinen Helm. Kleinere Strecken mache ich ohne Helm, ja. Ja, ich bin dann so ein bisschen mathematisch unterwegs. Ich gehe dann so mit Wahrscheinlichkeiten und so. Und es ist ja so auch der ein oder andere Mensch, der sich intensiv mit dieser Fahrradgeschichte auseinandersetzt. Man muss nicht zwanghaft Helm tragen, wenn es einem von kurzen Strecken abhält. Ne? Dann ist auch doof. Ne? Mhm. Also kurze Strecken sind nicht das Problem. Ich glaube, wenn ich auf mein Fahrrad angewiesen wäre, jeden Tag 25 Minuten, da würde ich dann schon einen Helm tragen, weil einfach in der Wahrscheinlichkeit viel mehr Risiko da ist. Aber jetzt heute bin ich einmal kurz 2,5 Kilometer in Wrangelkiez gefahren, ohne Helm, ja. Heute Nachmittag fahre ich wieder mit Helm, kleine BMX-Tour vielleicht mit dem kurzen, um ihm das dann so vorzuleben. Denn im Straßenverkehr ist Helm schon gut. Er hat den dann manchmal beim Spielen auch auf und dann sage ich auch nicht zwingend, nimm ihn ab. Aber natürlich muss er den beim Spielen nicht aufhaben, wenn er nicht will. Also ich setze ihm den Helm dann auch normal ab. So. Mhm. Mit Helm spielen finde ich Quatsch. Ja. Aber das behütete Leben, ja, und das ist ja auch das, was uns so einschränkt. Ne? Ich meine, meine Mutter hat Fenster aufgemacht, komm raus, lauft auf dem Bauernhof, macht, was ihr wollt. Oder Bekannte, die in einem anderen Land aufgewachsen sind. Oder hier, genau mein Friseur ist 2015 September aus Syrien gekommen. Ganz anders aufgewachsen. 7 Geschwister draußen. Ja. So, raus mit euch, kommt irgendwann mal wieder, nicht? Mhm. Diese Freiheiten. Und wir in unserem, er sagt auch dörflich, mit einer Dorfgemeinschaft, die auf einen aufpasst. Und wir sind jetzt städtisch und da fängt ja auch schon an, man hat keine Großeltern. Das ist ja schon auch der erste, das ist ja schon der erste Sockenschuss. So. Mhm. Man ist in einer Stadt ohne seine Großeltern und hat ein Kind oder zwei Kinder. Blöd, ja? Kann man nicht mal abgeben, ne? Und dann diese ständige Überwachung, ja, ist auch Quatsch. Aber genau, also muss gucken, dass man viele Freiheiten einräumt. Oder wir fahren dann auch mal nach Brandenburg raus und da rennt er ein bisschen rum und tobt sich aus. Und im besten Fall ist es ein Fortschritt.
Warst du früher ein lustiges Kind? Warst du der Klassenclown?
Ja, ich glaube schon, habe ich mich drum bemüht. Genau, immer so ein bisschen so Minderwertigkeitskomplex, warum auch immer. Und das so kompensiert mit Witzen, das war schon so mein Ding.
Und kommt daher deine Liebe zur Comedy?
Ja, ich glaube schon.
Also schon früh trainiert?
Immer schon, ja. Mhm.
Wer waren denn deine Vorbilder?
Ja, was so in der Glotze lief auf jeden Fall, also die Einspieler von Dieter Hallervorden, Nonstop Nonsense, liefen in der Wiederholung, die fand ich lustig, wenn das so schneller gedreht war, das fand ich super. Benny Hill fand ich auch lustig, Rudi Carrell noch nicht da, Rudis Tagesshow fand ich auch, so Coolen Kampf und Rudi Carrell habe ich nicht so ganz gecheckt, ganz jung, erst später. Bud Spencer, Terence Hill fand ich gut, Adriano Celentano, Louis de Funès fand ich gut, Pierre Richard, also viel Franzosen. Mochte ich, die Amis, Jerry Lewis und Dean Martin. Ja, das fand ich schon immer alles super. Was war denn mal so richtig lustig? Eine total, total verrückte Welt lief dann irgendwann mal Silvester. Das war auch so eine amerikanische Komödie. Oder hier, kennst du den? Das große Rennen rund um die Welt. Oder mit Jack Lemmon. Ah, Jack Lemmon und Walter Matthau, hast du die auch damals geguckt?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich bin auch 80er. Vielleicht ist das genau die Lücke.
Ja, kann sein. Wir sind 4 Jahre auseinander. Billy Wilder mochte ich gerne. Ja, dann ist jetzt alles so Klassikerkram. Damals waren das halt tolle Komödien, die in der Glotze liefen.
Mhm.
Und Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol.
Mhm.
Der ist auch der beste Teil von allen. Also der rote Panther ist natürlich war spitze, klar.
Ja.
Aber der beste Mann bei Interpol ist der beste von allen. Natürlich Regie Blake Edwards. Und wie hieß denn jetzt der Schauspieler von Herbert Lohm. Herbert Lohm dreht ja komplett am Rad und wird ja Superbösewicht, Bondbösewicht in Bayern. Ist auch schön so hier für Leute wie uns, die in Mitteleuropa leben. Da sind meine Lieblingsszenen drin. Herrlich einfach. Peter Sellers, der beste Mann bei Interpol, das ist schon, finde ich, also das ist, finde ich, immer noch lustig.
Dann kam Trigger Happy TV
yes.
auf Pro7, glaube ich, habe ich das gesehen, die synchronisierten Fassungen davon. Mhm. Und wenn man jetzt einmal zurückblickt, das ist so, also ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber Comedy Street ist jetzt auch schon 20 Jahre her.
Ja, ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Trigger Happy TV ist noch älter.
Mhm.
Würde dieser Humor heute noch funktionieren?
Ich drehe ab und zu Clips.
Ja.
Das funktioniert schon noch bis zu einem gewissen.
Für Social Media, ne?
Mhm.
Ja.
Also ab und zu funktioniert das. Ich bräuchte mehr Autoren und ja, dann ist natürlich die Sache, wenn es im Fernsehen läuft, da muss man natürlich wieder anders mit den Leuten sprechen. So sage ich, ich mache ein paar Gags für Instagram und TikTok und dann ist es cool für die Leute. Und ich mache auch nicht so krasse Witze oder böse Witze, sage ich jetzt mal. Aber schon hier und da zeitgemäß, glaube ich. Ja, doch, klar. Jetzt war so Klimakleber, den haben viele geguckt. Mit Lutz van der Horst habe ich einmal Parcours gemacht. Das mochten viele. Und da habe ich einmal so einen Witz über Manspreading gemacht oder Mansplaining, so eine Sachen, so hier und da. Dann denke ich mir so, dann denkt man eigentlich so, ja, das ist doch super. Wer soll das machen, wenn nicht ich? Raoul, denke ich dann. Und insofern finde ich, ist das Konzept, das Format eigentlich zeitlos.
Und gab es auch Formate, wo du sagen würdest, oder Sketche, da lagst du daneben, wenn man es heute vergleichen würde?
Na unbedingt, ja klar. Also wenn ich mir die alten Staffeln von Comedy Street angucke, oha, vieles gefällt mir da nicht mehr. Ab und zu finde ich was immer noch lustig, dann poste ich das auch schon mal. Aber viele Sachen sind auch schlecht gealtert, manche Sachen muss ich auch skippen. Horror, ja, ja. Es ist natürlich immer so diese Ebene, ich bin das ja nicht wirklich, es ist ja auch, um eine Reaktion zu kriegen und trotzdem spürt man da die Veränderungen ganz normal, es gab immer Veränderungen und auch die Veränderungen der letzten 20 Jahre.
Aber weißt du, was ich so interessant finde, weil wie jede Comedienne, die in diesem Podcast zu Gast war, mit denen spreche ich früher oder später dann auch darüber, wie hat sich der Humor verändert und so. Und mir fällt auf, dass zum Beispiel Klaas-Häufer Umlauf auch sagt, ja, wir haben früher daneben gelegen in vielen Sketchen und er würde auch nicht ausschließen, dass das wieder passieren wird. Aber sie versuchen alle irgendwie ihr Bestes zu tun, um diese Fehler nicht zu wiederholen oder am Zeitgeist zu bleiben. Aber dann gibt es so Leute wie Bully Herbig oder Thomas Gottschalk, die sich partout weigern, sich zu ändern. Die dann sagen, Gendern ist nicht meins und man darf ja gar nichts mehr machen und dann so verletzt rüberkommen.
Ah, ja, okay. Hm.
Warum passiert sowas?
Ja, weiß ich auch nicht. Also das ist Gendern so emotionalisiert, ne? Ich meine, wir wissen doch noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht, muss man doch mal gucken. Und mein Gott, also man kann ja doch, also vor was haben die Angst, nicht?
Ja, oder Bully Herbig sagt irgendwie, als er Kritik bekam wegen Traumschiff Surprise oder wegen dieser Comedy von Judas Manitou, wo natürlich auch ganz viel kulturelle Aneignung immer wieder Thema ist. Dass er sich dann so angegriffen gefühlt hat, dass er dann gesagt hat, man darf hier aber gar nichts mehr lachen.
Okay, ja. Ja, man hat Angst um sein Vermächtnis, ne? Man hat Angst, das ist immer so, wenn man dann viel hatte und dann kommt da so eine Veränderung und man hat Sorge, irgendwas dann dadurch zu verlieren, ja? Oder irgendwie ist man nicht mehr, man verliert an Geltung, ist es das vielleicht?
Aber man kann es auch so machen wie Aurel Merz, dann irgendwie zu versuchen, mit den neuen Gegebenheiten Humor zu machen. Über den alten weißen Mann Witze machen, ist ja dann das Neue.
Ja, da sprichst du natürlich jetzt jemanden an, also er macht es ja brillant, ne? Ich finde es schon auch sehr lustig. Aber Aurel ist schon auch jung, ne? Ja. Also auch er kommt natürlich, wird auch irgendwann in fünf Jahren oder so an einen Punkt kommen, wo Vogue irgendwie out ist. Vielleicht, ja? Und dann so, also ich will nur sagen, er lebt das aktuell auch, ne? Er ist diese Generation durch und durch. Also ich habe da auch dann irgendwie gegrübelt und dachte, was, ja, ich dachte mir, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr. Ja, das sind halt neue, es ist halt einfach jetzt die Herausforderung, ja? Mhm. Warum soll es denn einem leicht gemacht werden? Und jetzt bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich denke so, boah, da gibt's so viel Neues. Mhm. Es gibt doch so viel Neues jetzt. Mal schauen, was so möglich ist, ja? Aber weiß jetzt auch nicht, ob mir da alles gelingt, ja?
Aber siehst du jetzt zum Beispiel deinen Erfolg in Gefahr durch diese neue Zeit, durch den neuen Humor?
Der ist ja auch manchmal weg, mein Erfolg. Der ist einfach weg. Und das sind natürlich die Momente, wo man Mensch wird. Ja, wo man merkt so, oh, die Handwerker, die wollen ja gar nicht. Die reißen sich jetzt gerade nicht darum, dir irgendwas zu reparieren. Ich muss da fünfmal anrufen. Also dieses Leben, wenn du wirklich ein Prominenter bist mit einer Präsenz, wo du einfach nicht in Frage gestellt wirst. Wenn das immer dein Leben ist, wenn das immer so Bestand hat, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du schiffsbrüchig mal bist, ab und zu, kommst du natürlich schon auf den Boden der Tatsachen. Und da muss man natürlich jetzt selber gucken, ob einem der dritte Porsche in der Garage fehlt oder ob, Entschuldigung, ich habe ja auch keine zwei Porsche, nicht, dass das jetzt Mist. Ja. Ich habe gar keinen Porsche, aber ich habe auch einen schönen Oldtimer, das ist ja auch alles wunderbar. Ob man nicht das auch anders auswerten kann und sagen kann, ey, das hat mich geerdet und ich bin so ein bisschen dadurch am Puls der Zeit geblieben und dafür bin ich dankbar. Finde ich, kann man auch immer so argumentieren. Es ist immer so, klar, der Gottschalk, der hat dann irgendwie Sorge, irgendwas abzugeben. Es ist halt der Gottschalk, der muss dann irgendwas abgeben, er muss sich umstellen, er muss was verändern. Aber die Masche hat doch immer so gut funktioniert, ja. aber
hast du Angst, dass sich deine Vergangenheit einholt? Irgendwelche Witze, die damals vielleicht noch irgendwo zu finden sind, die aber gar nicht mehr gehen, dass du dich für die rechtfertigen musst?
Tja, nee, Angst habe ich davor nicht. Also, wäre dann so, ist dann so. Ne? Mhm. Waren andere Zeiten und ich habe davon profitiert. Das ist einfach so. Nicht? Ich war so einer von denen, die da gut durch, also wie ja, ne? Also sagst du ja selber, ne? Weißt du ja selbst. Also ich bin ja irgendwie am Start gewesen. So, nicht? Mhm. Und jetzt merkt man ja auch, wenn ich so mit meinen Kollegen hier in Berlin, da ist immer mal so einer dabei, da sind auch immer so einflussreiche Leute dabei und jetzt sind ja gerade die Weichen auf Diversity gestellt, nicht? Und da gibt's natürlich auch Leute, die Diversity für sich geschäftlich stark nutzen, aber vielleicht dann doch inhaltlich nicht so stark sind, nicht? Und das ist dann immer so ein, ja, das ist dann immer so ein, ja, das rächt sich irgendwann dann, nicht? Wenn man die Erwartung nicht erfüllt, ja? Missverstehe mich nicht, ne? Jetzt ist halt gerade Diversity und manche Leute profitieren dadurch, Ja?
Und das, sie können vielleicht auch besser werden durchs Machen und Chancen bekommen.
Um Gottes Willen, es sind ja viele auch gut. Es sind ja viele auch gut, nicht? Und manche sind es vielleicht auch nicht und profitieren dann durch diese Situation. Und auch das ist legitim, weil damals war eben der Trend nicht Diversity, dann haben andere
aber profitiert. Auch Leute profitiert, die nicht gut waren.
Ja, eben. Ja, ist doch so, oder?
Ja,
die sind ja immer so dabei.
Ja.
Und irgendwann normalisiert sich's, dann kommt wieder, also genau, das ist, wäre schön, dass sich nach Diversity es wieder normalisiert, finde ich auch gesellschaftlich, aber das ist natürlich auch immer ein Traum, den wir da haben, immer eine Hoffnung, immer eine Utopie, das spielt auch alles keine Rolle. Und auch noch was, wenn der Trend auf Diversity ist, auch dann ist man halt vielleicht als jemand, der das nicht bedient, einfach nur mehr gechallenged. So what? Mhm. Ja, muss man halt irgendwie mit seinen Themen halt auch irgendwie so da auflaufen, dass jemand Bock drauf hat. Und wenn nicht, dann ist das auch irgendwie der natürliche Wettbewerb, ja? Ist dann so, muss man dann so hinnehmen.
Aber für mich habe ich manchmal das Gefühl, dass diese ganze Diversity-Debatte entweder Frauen meint oder People of Color oder Comedians of Color. Aber es gibt sehr wenige Comedians zum Beispiel mit Behinderung. Oder fallen dir welche ein?
Könnte mehr sein dann, ja. Fallen mir nicht so viele ein. Nee, genau. Ja, hast du völlig recht.
Ich habe neulich gesehen bei irgendeiner Comedy YouTube Open Night Toby Cap, der ist gehörlos. Hm? Dann gibt es Martin Fromme, Stand-up-Comedian mit einem Arm.
Ja, das verspielt sich auch schnell, ne? Das merkt man gar nicht so schnell, ja. Aber ja, ich dachte damals auch beim Comedy-Preis, weil ich merkte schon, bei Comedy Street ist es so, wenn ich mal jemanden, was weiß ich, mit einem Bein oder so mal verarscht habe, einfach, weil das ist ja so, so ist das, ne? Also so ist ja, und so sieht unsere Gesellschaft aus, ja? Das hat immer schlecht gewirkt, weil man den Eindruck hat, okay, Simon verarscht gerade einen Schwächeren, ne? Mhm. Das ist das eine, dass das irgendwie einen Vibe hatte, wo man dachte, okay, nee, es funktioniert nicht, ne? Das war für den Moment, war das nicht schlimm, ja? Vor Ort war das nicht schlimm, ne? Aber im Bild war es hinterher so, nee. Mhm. Aber gleichzeitig dachte ich mir, okay, aber es ist auch so ein bisschen den Sehgewohnheiten geschuldet, dass man halt wenig Menschen mit Behinderungen sieht. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das mit Gabi Köster oder so, die dann wirklich gezeichnet war vom Schlaganfall, fand ich gut, dass sie beim Comedy-Preis damals aufgetaucht ist, dass man einfach mehr, dass das mehr so in den Blick kommt, ja, dass man es mehr sieht, dass es mehr passiert. Aber ja, also wie du sagst, also natürlich sollte das auch Diversity beinhalten? Klar.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber der Aufzug ist jetzt langsam in der 7. Etage angekommen.
Hm?
Wie erklärst du deinem Kind Vielfalt, wenn es jemanden sieht auf der Straße, der Vielfaltsmerkmal trägt, eine Behinderung hat oder vielleicht eine andere Hautfarbe oder dicker ist oder klein oder was auch immer? Gibt es da Dialoge, die ihr schon geführt habt?
Ja, das hat jetzt letztes Jahr im Sommer gut geklappt, weil mein Kumpel war zufällig in Holland und der hat einen Sohn, der im Rollstuhl ist und behindert ist. Und das war so, ja, okay, das hat gut geklappt. Das war so eine Konfrontation, wo meine Freundin und ich so ein bisschen so guckten, so, wie ist das jetzt? Er ist, sag ich mal, hier, also Berlin, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, wo wir uns aufhalten. Ist schon Vielfalt da.
In der Kita?
In der Kita auch, im Rahmen, nicht allzu viel, so ein bisschen. So wie Migrationsquote, so dem Bevölkerungsschnitt entsprechend. Aber es ist jetzt keine Kita mit Inklusion, wenn du das meinst. Das ist da nicht. Ja, also wir ballern ihn voll und es gibt viele Begegnungen hier. Und glaube ich, er wird sehr selbstverständlich mit einer Vielfalt aufwachsen. Das ist dann doch auch natürlich auch was Positives an der Großstadt, neben recht vielen Sachen, die einem auf den Sack gehen.
Im Vergleich zu Niehorst.
Niehorst, ja genau. Wobei wir Wessis da hinten sind ja ein entspanntes Volk. Also die Ostwestfalen sind schon entspanntes, ist ein entspanntes Völkchen bei uns da hinten in Gütersloh, das muss man schon sagen.
Du hast vorhin von einem Friseur gesprochen, der 2015, 16 aus Syrien nach Deutschland kam. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch Leute bei euch aufgenommen habt, die geflohen sind nach Deutschland. Mhm. Wie war die Zeit für euch?
Die war Die war sehr schön, ja. Meine Freundin wollte das gerne machen. Das war zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Und die waren dann ein paar Tage hier. Die waren auf der Durchreise. Sie hatten ein festes Ziel vor Augen. Und
aber das weiß man vorher ja oft nicht, ne?
Das weiß man vorher nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben. Wir haben das Zimmer Kinderzimmer freigeräumt und waren schon prepared. Aber war, wie die Vermittlung vor Ort war. Uns war klar, dass wir nicht viel länger als 2 Wochen, wird ein bisschen eng. Mutter und Sohn. Und das war eh die begehrteste Konstellation. Also man lernt dann so völlig schräge Sachen kennen. Also die Leute kommen dahin und jeder will eine Mutter mit Kind dann in die Obhut nehmen. Ja, dann sind dann plötzlich 3 schwarze Jungs da. Mhm. Ja. Und dann sind da, aber ja, die sind dann irgendwie nicht so begehrt wie Mutter mit Kind. Also diese gesellschaftliche Realität ist schon oft schmerzhaft, nicht? Mhm. Für die Jungs hatten wir keinen Platz, für Mutter mit Kind hatten wir einen Platz. Es ist ein kleines Zimmer hier, in dem ich ja jetzt gerade bin. Oder irgendwie, wie dann auch diese Vermittlung da dann passiert, ich weiß es nicht, ich war nicht vor Ort. Und dann waren die 4-5 Tage bei uns und sind dann weiter und das war natürlich schön zu sehen, wie die auch einmal durchatmen konnten bei uns.
Habt ihr noch Kontakt?
Sehr wenig. Vielleicht dem Dan würde ich nochmal bei Instagram, dass ich irgendwas like, wie es heutzutage so manchmal ist. Es ist ein bisschen Bullabü bei uns dann auch gewesen und das ist vielleicht auch nicht unbedingt exemplarisch, aber die haben gekocht, wir haben gekocht. Wir sind dann auch Freiberufler, Melanie und ich, und hatten dann auch jetzt nicht so einen beruflichen Stress. Der Kleine fand das super, dass ein anderer Junge da ist, fand der super. Ja, dann haben wir noch draußen so eine kleine Datsche, da sind die mitgekommen, bisschen Feuer gemacht. Sie konnte irgendwas mit Psychologie hier ihren Beruf nachgehen, mit WLAN. Ja, es ist dann so ein bisschen, wie ich schon sagte, exemplarisch. Ist ein bisschen dann First World Luft schnuppern wohl wahrscheinlich, oder wie sagt man, ne?
Aber scheint ja schon auch, Klaas Wolfer Umlauf hat auch erzählt, dass er sich sehr stark mit dieser Thematik privat auch auseinandersetzt. Auch teilweise mit Anwälten, die er kennt oder so, weiterhilft, wenn es wieder irgendwelche Probleme gibt mit der Asylberechtigung. Und das geht ihm ja schon auch nah und ging ihm auch nah. Und ich finde es interessant, so mal zu hören, ohne jetzt gleich das an die große Glocke zu hängen, was die Promis, die man so aus dem Fernsehen kennt, privat auch für Initiative und Engagement zeigen. Was jetzt die Gelegenheit für dich wäre, die letzte Frage zu beantworten. Gibt es eine Organisation oder einen Verein, die du gerne unterstützt hast oder gerne unterstützt oder weiterempfiehlst, wo du findest, denen kann man vertrauen, und wer Simon Gusevan vertraut, der kann auch dieser Organisation vertrauen?
Ja, ich habe immer viel mit Skate Aid gemacht, nicht? Die machen halt Skateparks in Entwicklungsländern. Hat schon eine längere Geschichte, vor 10 Jahren oder so bin ich dazu gestoßen. Und wenn du mich so fragst, muss ich aber eine Antwort haben. So, da war ich auf vielen Veranstaltungen und war auch mal einmal in Ruanda.
Die haben auch viel in Afghanistan gemacht, ne, glaube ich.
Afghanistan, Syrien.
Ja.
Und da denke ich dann schon, achten auch drauf, dass auch Girls skaten so. Und das hat mir zugesagt. Darüber hinaus bin ich auch immer hier und da so lose und gerne engagiert für Aktionen oder eine Veranstaltung. Wenn ich was nennen müsste, dann wäre es Skate Aid. Und das finde ich auch nach wie vor gut. Also die Herangehensweise, dass die einfach ein Brett kriegen und also war bei mir ja auch so, ne? So Skaten, BMX war ja so eine Zuflucht. Zuflucht, völlig falsches Wort an dieser Stelle. Aber halt eben so eine, es tut sich dann so eine eigene Welt auf, die man ausfüllen kann, und hat dann viele, viele positive Aspekte, denke ich.
Ohne Eltern.
Ohne die Eltern, ohne Verein, weißt du, ja. ohne Hierarchie, und du forderst dich selbst, ja. Dann du musst gucken, irgendwie, was du aus dir rausholst und wie du dich fühlst, und die Kreativität kommt auch nicht zu kurz, und ja, finde ich schon toll.
Wenn wir jetzt mit dem Aufzug in der 7. Etage ankommen.
Dann bin ich erstmal froh, dass ich keinen hab fahren lassen müssen.
Aber wo geht's jetzt für dich weiter?
Für mich geht's weiter, ja, mit meinem Podcast auf jeden Fall und werde auch weiterhin versuchen, hier und da mal einen Kracher Social Media mäßig zu landen. Und bin ab und zu in der Glotze. Bei Joko und Klaas bin ich demnächst mit dabei. Dann gibt's so eine Sendung auf Pro7 am Sonntag, wo ich rumhüpfe. Und dann gibt's, ja.
Wie merkst du dir das eigentlich alles? Weil das ist ja alles wahrscheinlich voraufgezeichnet. Und das ist dann 8 Wochen, 12 Wochen vorher.
Ich schreibe alles auf. Alles schreibe ich mir auf
in meinen Kalender. Ja? Seine Zeit.
Ich kann mir gar nichts merken. Gar nichts.
Okay.
Mein Gedächtnis ist ein Sieb.
Alles klar. Auf jeden Fall deine Social Media Kanäle und Skate 8 packen wir in die Shownotes.
Super. Ja, gerne den Podcast mit den Kindern.
Genau. How to Dad.
How to Dad.
Und ich freue mich sehr, dass du da warst.
Ja, danke fürs Gespräch, Raoul. Dann steige ich hier mal aus.
Wir sehen uns im Savoy in Köln.
Yes, man. Awesome. Oder Ankerklause. Ich bin da bin ich flexibel.
Ja, ja, ich auch.
Okay, danke dir.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich 2-mal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.